Ja, schön, dass ich da sein darf und zu dem Thema sprechen kann, was uns alle angeht und was übrigens gefühlt so an jedem dritten, vierten Stand in dieser Halle stattfindet. Gerade wenn man das hier so ein bisschen anschaut, stellt man fest, ja, die Anbieter setzen da drauf, ja, wir sind alle dabei und ja, wir machen was oder zumindest wir müssen was tun. Und die spannende Frage ist natürlich, was müssen wir tun? Was bringt was? Wo ist der Nutzwert? Und was sollten wir besser lassen? Weil diejenigen unter uns, die schon länger im Geschäft sind, wissen natürlich längst, dass gerade das Thema Technologie hat verschiedene Hypes. Verschiedene Hypes, die dann so, ich sage jetzt mal, ein, zwei Jahre köcheln und dann plötzlich will kein Mensch mehr da was davon wissen. Zum Beispiel beim Thema Blockchain vor ein paar Jahren. Das war mal ganz, ganz wichtig. Und dann hat man festgestellt, naja, das funktioniert vielleicht nicht so. Und dann wurde das Ganze schnell wieder vergessen. Was furchtbar schade ist, weil das eine ganz wichtige Technologie ist. Und damit es uns bei KI nicht genauso geht, habe ich so eine Art, ja, ich sag mal, Realitätscheck für Sie, für euch mitgebracht, um einfach zu schauen, was kann ich denn machen, um in dem Unternehmen oder auch im Bereich Bildung mit KI tatsächlich sinnvoll und vor allen Dingen sicher was anzufangen. Die Marin hat es ja gerade mal gesagt, einer meiner Fokuspunkte meiner Arbeit ist auch das Thema Sicherheit in den verschiedenen Formen. Insofern, Marin, vielen Dank auch für den Hinweis auf die Medien. Den wichtigsten Sender haben wir eigentlich vergessen. RTL, NTV, keine 200 Meter von hier, ist mehr oder weniger tatsächlich mein Haussender. Da bin ich mehr oder weniger am häufigsten zu sehen. Und falls das jemand sozusagen so immer mitbekommt, immer dann, wenn es darum geht, komplexe Sachverhalte relativ verständlich zu erklären. Und das ist auch mein Anspruch in dem neuen Buch, nämlich einfach zu schauen, wo stehen wir heute, was können wir damit tun. Und vor allen Dingen hier, das ist der wichtigste Punkt, auch heute Nachmittag, wie sieht ein Weg aus? Und da darf ich Ihnen schon mal verraten, so als kleiner Teaser, der ist nicht ganz so, wie wir das in den Medien gerade hören. Das ist nicht ganz so, wie die großen Anbieter OpenAI, der ChatGPT kennt jeder, Google Gemini, Amazon AWS, Aleph Alpha, die ganzen Big Brands haben ihre eigenen Vorstellungen davon, wie wir als Anwender KI machen sollen. Ich habe da noch eine speziellere Sicht darauf, dazu gleich noch ein bisschen mehr. Aber gestattet mir, dass ich euch im Augenblick ein bisschen mitnehme auf so eine Reise, auf so eine kleine Reise. Und das ist jetzt so ein Alterscheck. Wer von euch kennt das noch? Okay, dann haben wir früher am Computer angefangen. Das war tatsächlich der erste Versuch von Microsoft, sowas wie eine in Anführungszeichen künstliche Intelligenz an den Arbeitsplatz zu bringen. Dieses arme Ding hieß Clippy oder in Deutschland Karl Klammer. Ich weiß nicht, wer auf diesen Namen kam und war größtenteils nutzlos. Also ich habe jetzt niemanden gefunden, der das nicht sofort ausgeschaltet hatte, so wie das so nach ein paar Versuchen sagen, das ist die Vollkatastrophe. So, heute sind wir einiges weiter, warum das heute tatsächlich funktioniert oder warum manche Dinge zumindest funktionieren. Das ist letztendlich auch der Grund, warum ihr heute alle hier seid. Aber klar ist, was wir hier sehen ist, und das ist ganz wichtig, ein ganz kleiner Ausschnitt von einem ganz, ganz großen Feld künstliche Intelligenz, nämlich die sogenannte generative künstliche Intelligenz, die mit uns in einen Dialog tritt, typischerweise eben mit Tastatur und Maus, manchmal aber auch über gesprochene Sprache. Deswegen möchte ich mich gar nicht lange für die Geschichte aufhalten. Das spielt auch für uns keine Rolle. Auch für uns als Anwender oder wenn wir das in der Schule, Hochschule, Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen einsetzen wollen, ist das gar nicht wichtig, sondern die Frage ist, wo stehen wir heute? Wo stehen wir heute 2024? Und da ist es tatsächlich so, gerade in den letzten eineinhalb Vierteljahren ist eine Menge passiert. Ein Vierteljahr deswegen, weil im November 2022 mehr oder weniger der öffentliche Durchbruch kam. Da hat OpenAI diese erste Version auf die Endnutzer losgelassen. Seither haben wir letztendlich alle damit mal rumgespielt. Und plötzlich werden wir überall in allen möglichen Dingen mit Chatbots, die eine solche technische Unterstützung haben, konfrontiert. Der Vorteil ist, meistens verstehen die Dinge durchaus einigermaßen, was wir tatsächlich von ihnen wollen und wir kriegen dann entsprechende Antworten, die dann mal mehr, mal weniger sinnvoll sind, manchmal sehr, sehr nützlich, manchmal aber auch grundfalsch. Und das ist ein ganz zentraler Punkt, den wir letztendlich auch attrahieren müssen. Der Elefant im Raum ist tatsächlich dieses Unternehmen und dieses Logo, werden wir alle nicht vergessen, niemand kannte das vor anderthalb Jahren, aber dieses Logo ist das ChatGPT-Logo und OpenAI ist zweifellos der Elefant im Raum. Mit in zweistelligen Milliardeninvestitionen ist es gelungen, sowas wie so eine allgemeine generative KI zu bauen, die dann übrigens auch sehr, sehr gut Deutsch spricht oder weniger gut vielleicht lokale Dialekte, aber zumindest die großen Sprachen der Welt in irgendeiner Art und Weise unterstützen kann. Und wie es immer so ist, wenn irgendwas Neues kommt, gerade in Deutschland, gibt es immer drei Gedanken. Und das hat Google News ganz wunderbar für mich zusammengetragen. Ich musste gar nichts machen. Ich habe nur, als das rauskam, ChatGPT eingegeben. Und schon sieht man, aha, muss ich Angst haben um meinen Job? Ja, erste Frage, die uns angeht. Ja, zweite Frage, kann man damit irgendwie Geld verdienen? Ja, das geht so, geht in Richtung der Leute, die Aktien haben und Co. Und ist das gefährlich und muss ich das vielleicht einsperren? Diese drei Gedanken sind sehr, sehr typisch und sehr, sehr deutsch. Hier hat es auf einer Seite mehr oder weniger zusammengefunden. Und die Antwort ist natürlich in allen drei Fällen ja, aber oder ja und. Ja, ja, aber deswegen, weil natürlich fällt ihr und euer Job nicht weg. Also auch wenn ihr an der Hochschule lehrt oder an der Schule oder dafür verantwortlich seid, ist es vollkommen ausgeschlossen, dass es in den nächsten Jahren letztendlich dazu Veränderungen kommt im Sinne der eigenen Aufgaben. Natürlich an den Rändern, aber im Sinne des Kerns der eigenen Aufgaben ganz sicher nicht. Und zu den anderen Themen komme ich gleich noch ein bisschen später. Die Grundlagen hat inzwischen jeder mal gehört. Ich will es nur noch mal in Erinnerung rufen. GPT, ja, Chat ist klar. Chat ist das, was ich auf meinem Smartphone die ganze Zeit mache. Und GPT heißt Generative Pre-Training. Das heißt, es generiert etwas, es schöpft selber was. Diese Schöpfung passiert. Und Pre-Training heißt, das kommt nicht aus der hohlen Luft, sondern Pre-Training heißt tatsächlich, es ist vortrainiert. Und das ist das, was meistens gar nicht berücksichtigt wird, weil jeder denkt, naja, da im ChatGPT ist das ganze Internet drin und die Fragen werden dann mehr oder weniger automatisch gestellt. Nein, zigtausende von Billigarbeitskräften in dritte Weltländern machen nichts anderes, als Dinge zu indizieren. Das heißt, natürlich lernt AI selber, natürlich lernt das, was wir jetzt generative KI nennen, in gewissen Bereichen selber. Aber ganz, ganz wichtig ist, das kann das nicht unbeaufsichtigt, sondern es gibt dann viele Leute, die müssen dann klicken, ist diese Antwort plausibel, ist diese Antwort weniger plausibel? Und so sind diese Dinge dann tatsächlich sehr aufwendig. Das heißt, es reicht nicht, einfach mal alles, was ich im Internet finde, da reinzuladen und zu schauen, was rauskommt, sondern ich muss eine Menge mehr Arbeit reinstecken. Darüber redet keiner, aber das ist natürlich eine Sache, wo wir sagen müssen, ja, da müssen wir uns einfach ehrlich machen, damit es dann auch funktioniert. Das ist die alte Version aus Ende 22. Da sehen Sie, da 8 Millionen Dokumente, 10 Milliarden Worte und so weiter. Heute ist es so, es sind sehr, sehr viel mehr Dinge noch drin, aber es ist vollkommen unbekannt, wie viele das sind, weil die großen Anbieter alle ein großes Geschäftsgeheimnis machen. Das heißt, sie sind nicht mehr dabei, sie machen es nicht mehr, sie erzählen es nicht mehr. Und insofern müssen wir da einfach mal schauen, wo geht die Reise hin. Und das ist durchaus ganz wichtig, auch wenn die folgen. Also auch für diejenigen, die jetzt drüber nachdenken, was bedeutet das fürs Klima? Ja, da kann ich Ihnen sagen, ja, da können Sie doch oft nach Bali fliegen mit dem, was wir dann als Klima-Footprint letztendlich machen. Aber dazu auch gleich ein bisschen mehr. Viel spannender ist, wie sehen denn nun die Möglichkeiten aus? Und da hat jeder von uns hier im Raum natürlich selber schon mal Erfahrungen gesammelt. Aber ich möchte einfach mal aggregieren auf die Dinge, die man tatsächlich heute machen kann. Und ganz grundlegend gilt, was das Ding machen kann, ist Informationen für uns suchen, zusammenfassen, aufbereiten und in Form bringen. Das heißt, die Hausarbeit, ja, die Hausarbeit in der Uni, die Hausaufgabe in der Schule oder sowas, soweit die einfach zu erstellen ist, kann ChatGPT so gut, dass so mancher Lehrkörper sich schon getäuscht schien. Manchmal fällt es nur auf, wenn zwei Schüler exakt die gleichen Hausarbeiten oder sowas aufgeben. Wir können auch formale Prüfungen bestehen, wir können Gedichte schreiben, irgendwie oder Aufsätze oder Songtexte oder Werbe-E-Mails oder und so weiter. Und natürlich nicht nur Text erzeugen, sondern zunehmend auch Bilder. Also male mir ein Bild im Stil von Van Gogh, ist eine triviale Übung. Das Letzte, was Sie vielleicht gesehen haben, ist Sora. Das macht dann aus ein paar Begriffen, mache mir einen Helikopterflug über die Küstenlinie von irgendwie der Amalfi-Küste. Das haben Sie vielleicht gesehen. Ja, das macht dann sehr, sehr überzeugende Videos. Allerdings natürlich mit den Dingen, die es hat. Ja, so. Also es entsteht aus dem, was da ist, etwas Neues. Es durch neue Kombinationen, wie Dinge halt entstehen. Aber letztendlich, das macht das Ganze spannend. Aber es macht es natürlich auch, und da müssen wir uns ganz ehrlich sein, anfällig für Fehler. Und deswegen mein Pro-Tipp für Sie alle, probieren Sie einfach mal selber aus, selber ausgehend von dem, was Sie wissen, von Dingen, über die Sie Bescheid wissen, und fragen Sie mal ChatGPT oder auch Google Gemini, so heißt das Gegenstück dazu, fragen Sie einfach mal zum Beispiel bekannte Tatsachen ab. Also hier zum Beispiel eins meiner Bücher, das habe ich mit einer wunderbaren Kollegin zusammengeschrieben, und da habe ich einfach mal gefragt, wer ist der Autor von diesem Buch? Dieses Buch gibt es nur einmal. Und da kommt ChatGPT ganz wunderbar ins Fabulieren. Das Buch wurde von Frank Stratmann geschrieben. Ich habe den Typ gar nie gefunden. Ich kenne den nicht. Er hat mit mir nichts zu tun. Und mit dem Buch hat er ganz gewiss nichts zu tun, weil das habe ich tatsächlich zusammen mit der Julia ganz alleine verfasst. So, also das sind Dinge, wo man sagen kann, okay, irgendwie macht das schon seltsam. Ja, wenn ich mich jetzt darauf verlasse, bin ich natürlich nicht nur leicht falsch, sondern total im Wald. Ja, das ist die Vollkatastrophe. Und solche Beispiele kann man natürlich immer erzeugen. Ein besonders schönes Beispiel kommt aus unserem Nachbarland Österreich. Dort gibt es sowas natürlich wie die Arbeitsagentur, das Arbeitsamt gibt es dort auch. Dort ist es so, die haben 300.000 Euro in die Hand genommen und haben einen ChatGPT implementiert für Berufsanfänger, Berufseinsteiger. Das soll Tipps geben, wofür eignest du dich besonders gut. Also das, was sozusagen Berufsberatung im Arbeitsamt hat, was jeder von uns irgendwann vielleicht mal hatte oder zumindest in den Abschlussjahrgängen der Schule natürlich laufend stattfindet, soll dort ChatGPT machen. Was rausgekommen ist, war nicht so erfreulich. Ich mach's kurz. Also es wurde zum Beispiel so, Jungs wurden immer empfohlen, sie sollen was Technisches studieren, und tatsächlich Frauen wurde überwiegend empfohlen, sie sollen Genderwissenschaften studieren. Viel dümmere Klischees kann man natürlich nicht erzeugen als dieser Chatbot. Und insofern gab es da in Österreich jede Menge Ärger und jede Menge Diskussion. Ja, die deutsche Arbeitsagentur ist nicht ganz so schnell, deswegen haben sie diese Peinlichkeit noch nicht geschafft. Also insofern kann man aber vielleicht lernen von dem, was anderswo schon verbockt wurde. Oder man muss feststellen, dass da plötzlich die Haftung eine Rolle spielt. Haftung ist was ganz furchtbar Spannendes, weil Airlines, ich hatte vorhin das als Beispiel so am Rande, ich habe es nicht erwähnt, aber ich habe es auf der Folie draufstehen gehabt, Airlines zum Beispiel natürlich Kundenservice immer so ein Thema haben. Gestern war Lufthansa-Streik, Gott sei Dank heute nicht, weil ich bin heute Morgen hergeflogen. Die Airlines haben sehr, sehr oft das Problem, dass diese Anrufe am Kundenservice teuer sind, und jeder, der mal versucht hat, mit Eurowings, Lufthansa, Ryanair oder sonst jemand zu telefonieren, weiß, wie schwierig das ist. Deswegen nehmen die gerne so einen Chatbot, und Air Canada hat gerade das Problem, dass ein Nutzer nachweisbar, der hat Screenshots gemacht, Gott sei Dank für ihn, eine falsche Auskunft bekommen hat, und hinterher haben die gesagt, nee, also, dass der Chatbot nicht funktioniert, dafür können wir nichts, hast leider Pech gehabt, der Preis ist viel höher. Und das ist gerade gerichtlich entschieden worden, ist der erste Fall weltweit dazu. Und das ist der klare Punkt. Ne? Genauso wie das Arbeitsamt sich zum Verspotten lassen muss, muss sich irgendeine Organisation, eine Firma zurechnen lassen, die Ergebnisse. So, das ist übrigens auch das, was die EU sagt. Es gibt ja eine Regulierung, was darf ich machen mit KI und was nicht. Und da ist es ganz, ganz klar, wenn ich einen Chatbot quasi in Verkehr bringe, also dann muss ich den mir zurechnen lassen, auch wenn ich die Technik dahinter selber nicht verstehe. Und das ist die große Herausforderung für die Zukunft. Und da empfehle ich jedem, das mache ich seitdem es das gibt, aber es sorgt immer wieder für Erstaunen, einfach mal das Kleingedruckte zu lesen, was es bei ChatGPT auf der Website geht. Ihr müsst es gar nicht alles komplett lesen, lest nur den ersten Satz. Ich denke, ich muss ihn nicht vorlesen, jeder kann hinreichend Englisch. Ja, sometimes writes plausible sounding, but incorrect and nonsensical answers. Das Erste, woran ich da denken muss, ist so ein Jungspund von Unternehmensberater, der irgendeinem Alteingesessenen in irgendeiner Organisation, in der öffentlichen Hand oder im Unternehmen erklärt, was die zu tun haben, und dann mit so einem, ich sag mal, engagierten Selbstbewusstsein Dinge vorträgt, die entweder trivial oder manchmal auch grundfalsch, hoffentlich dabei meistens richtig sind. So, und das ist das große Problem. Da müssen wir hin. Zurechenbarkeit, Qualität, und das ist das, was die große Herausforderung jetzt gerade ist. Übrigens auch im wissenschaftlichen Bereich, wir sind ja hier auf der Bildungsmesse, im wissenschaftlichen Bereich, da hat eine ganz tolle Kollegin von mir aus der Schweiz, die hat Ende 22, also keine 4 Wochen, nachdem das ChatGPT live gegangen ist, bereits nachgewiesen, dass ChatGPT nicht nur irgendwelche Dinge zusammenfasst oder falsch zitiert, sondern auch komplette Quellen erfindet. Ja? Jetzt muss man sagen, für einen Wissenschaftsbetrieb, das ist der Albtraum, ja. Und wenn ich jetzt so ein bisschen an meine eigenen Erfahrungen denke, ich bin ja nur Forschungsprofessor. Die Marit hat es wunderbar eingeführt, aber das ist ja nur bei mir, so in Anführungszeichen, nur so ein bisschen was. Das heißt, ich darf da so ein bisschen mitforschen und so weiter. Hab natürlich noch einen anderen Beruf. Aber bei jeder Publikation, auch bei dem Buch, habe ich natürlich gedacht, okay, jetzt kannst du dir zumindest einen Teil des Buches von ChatGPT schreiben lassen. Ja, denkst du? Der Aufwand, das zu korrigieren und zu überprüfen, war speziell in dem Fall jetzt höher, als es selber zu machen. So, das war die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, das wird laufend besser. Das heißt, diese Fehler, die ich Ihnen hier jetzt zeige oder euch letztendlich auch darlege, sollen eigentlich nur zum Nachdenken anregen und einfach mal schaue ich kritisch da drauf, weil der Nutzen, und das ist ganz wichtig, der Nutzen überwiegt bereits heute dramatisch die Risiken, die damit einhergehen. Das heißt, wir sind alle mehr oder weniger dabei oder sollten, wenn wir es noch nicht sind, das Ganze dann auch ausprobieren. Deswegen zum Beispiel in der Bing-Suche, ja, wir wissen, ja, Google, alle suchen bei Google und Microsoft Bing will eigentlich keiner anfassen, ja. Ich habe extra Microsoft Edge installiert auf meinem Mac wegen der Bing-Suche und die hat tatsächlich auch eine KI-Funktion. Und das Schöne ist, da sind die Quellen dabei. Das heißt, ich kann dann sehr schnell nachschauen, sind die Quellen dabei? Und die gleiche Frage von vorhin, die bei ChatGPT direkt falsche Antwort geliefert hat, sie erinnert euch an Frank Stratmann, der das Buch nicht geschrieben hat, die gleiche Frage bei Bing sorgt für komplett korrekte Ergebnisse. Besser hätte ich es auch nicht formulieren können. Also insofern, genau hinschauen lohnt sich bei all dem, was passiert. Genau hinschauen lohnt sich auch und genau nachfragen, bei dem, was die Folgen sind. Wir reden natürlich aus gutem Grund über Klimawandel und die Folgen für uns alle, aber wir blasen ohne Ende Energie bereits heute für die Rechenzentren raus. Ja, wir blasen bereits heute ähnlich viel Energie für die Cloud-Rechenzentren, die wir haben, wie für den gesamten Flugverkehr raus. So. Und das Ganze ist dabei zu explodieren. Ja, es gibt Fachleute, die sagen, wir brauchen nochmal das Zehnfache an Energie, wenn wir generative KI tatsächlich so ausrollen, wie es alle planen. Microsoft redet direkt darüber, eigene Atomkraftwerke zu bauen. Ihr habt richtig gehört und sucht dafür Spezialisten für Atomkraftwerke in Stellenanzeigen. Also hier sind Dinge unterwegs, die können wir uns noch gar nicht vorstellen. Und wir haben das mal angeschaut, deswegen habe ich das hier auch auf den Folien mitgebracht. Und man sieht hier, nicht nur die Kosten steigen enorm, sondern halt auch zu sagen, okay, es gibt dann andere Nebeneffekte. In den USA sind die Dinge meistens per Wasserkühlung angeschlossen und es gibt bereits Wasserknappheit in einigen amerikanischen Regionen, weil dort Microsoft ihre großen Rechenzentren betreibt. Also da müssen wir genau hinschauen und sagen, natürlich die Gefahr besteht akut, wenn wir das so ungezügelt auf die Menschheit loslassen, dass das tatsächlich auch an unseren Lebensgrundlagen nagt und dass das, was wir selber einsparen durch unsere guten Aktivitäten in Richtung Klimaschutz, dann sehr, sehr schnell ad absurdum geführt wird. Aber es ist klar, jetzt hier und heute brauchen wir eine Menge Ressourcen. So. Und deswegen lohnt es sich, ein bisschen genauer hinzuschauen. Und ich habe das getan. Ich habe eine Studie gemacht für den Bundesverband Glasfaser, was das bedeutet für Deutschland. Das, was in den USA passiert, können wir jetzt eh kaum beeinflussen. Aber was bedeutet KI für Deutschland? Und habe dazu geschaut, was gibt's denn schon? Und hier gibt's in Deutschland gibt's zu allem einen Verband oder einen Verein. Ja, es gibt einen Bundesverband KI, also German AI Association heißt es dann international, also Bundesverband KI e.V., ja, ganz faszinierend. Und die haben das mal ausgerechnet. Dann sagen, okay, Bundesverband KI, ja, ich habe es angeschaut, ist ziemlich cool, weil die unterscheiden das sehr genau. Und jetzt sieht man so, weil CPUs, das sind die Rechnereinheiten, die ich brauche. Und Sie sehen, K heißt 1000, also 10 bis 20.000 für das initiale Training. Für den reinen Betrieb brauche ich aber so furchtbar viel weniger. So. Und die Zukunft wird sein, für uns alle, dass wir, wenn wir solche Dinge im großen industriellen Maßstab bauen und uns als Land, als Deutschland, vielleicht auch mit Blick auf die Bildung oder vielleicht auch für mittelständische Unternehmen, uns überlegen, wie wir das bauen sollen, dass wir das trennen. Dass wir dieses Pre-Processing und Trennen komplett trennen von dem reinen Betrieb. Weil der reine Betrieb, den kann ich wirtschaftlich sehr, sehr einfach darstellen und der ist dann auch bezahlbar, auch mit Blick auf die Stromrechnung und mit dem, was wir vielleicht an Solarenergie oder sowas da reinpumpen können. Also insofern, es ist machbar, es ist möglich, aber wir müssen genau hinschauen, wir müssen alles, was wir letztendlich an Sparmöglichkeiten haben, nutzen. Und wir müssen uns immer klar sein, jede Anfrage bei ChatGPT braucht ungefähr 30 bis 50 Mal so viel Strom wie jede Anfrage bei Google und die ist auch nicht ganz trivial. Also das ist sozusagen das schmutzige Geheimnis, über das will kein Anbieter reden. Ich habe mit Blick auf die Buchrecherche mit allen großen Anbietern versucht, Kontakt aufzunehmen. Sie kriegen dann höfliche Nicht-Aussagen, werden hingehalten, wie es halt immer so ist, sozusagen, wenn man auf der Spur des schmutzigen Geheimnisses ist. Also da müssen wir genau hinschauen. Das ist unser aller Aufgabe, letztendlich KI dann auch so zu machen, dass sie mit unserer Lebenswirklichkeit übereinstimmt. Die wesentliche Aufgabe und das, was ich Ihnen und euch heute unbedingt mitgeben möchte, ist, hatte ich eingangs schon angedeutet. Es ist nicht alles so, wie die großen Anbieter sagen. Natürlich ist das Einfachste, wenn ich KI nutzen will, dann melde ich mich an bei ChatGPT oder bei Google Gemini oder whatever, Midjourney für Bilderproduktion. Es gibt ja inzwischen über 1000 verschiedene KI-Tools, die man im Internet nutzen kann. Also ich habe mal einen Praktikanten das zählen lassen, der Arme. Ja? Und wir haben dann irgendwie bei 1020 haben wir aufgehört zu zählen, haben gesagt, das bringt überhaupt nichts. Letztendlich führen die meisten von diesen Tools immer auf diese großen Anbieter OpenAI mit Microsoft, Google Gemini, Amazon AWS und so weiter zurück, plus 3-4 andere, wie in Deutschland zum Beispiel Aleph Alpha. So. Das ist die eine Möglichkeit zu machen. Das können Sie auch kommerziell machen. Aber das Problem dabei ist, mit dem, was Sie hochladen, wenn Sie nicht genau hinschauen, um zum Beispiel sagen, fasse mir dieses Dokument zusammen, fasse mir das Ergebnisprotokoll dieser Sitzung letztendlich im Landratsamt zusammen, all das laden Sie natürlich hoch. Und wir wissen nicht, was damit passiert. In der Basisversion werden diese Daten genutzt, um wiederum die KI neu zu trainieren. Das heißt, sie reichern sozusagen die großen Plattformen mit ihren eigenen Daten an. Das ist ein Sicherheitsrisiko und vor allen Dingen natürlich ein Datenschutzrisiko. Hallo, Datenschutzgrundverordnung. Wenn Sie da personenbezogene Daten hochladen, ist der nächste Datenschutzvorfall programmiert. Also insofern müssen Sie genau hinschauen. Es gibt dann kommerzielle Konten, die versprechen, das nicht zu tun, aber wir können nicht reinschauen. Und dann ist es eigentlich so, dass man sagt, okay, jetzt ist vorbei. So. Sollen wir deswegen lassen? Sollen wir deswegen aufhören mit KI? Sicher nicht. Weil es gibt noch zwei Möglichkeiten, die sind noch ein bisschen anders zu differenzieren, aber darüber redet keiner, weil die natürlich nicht in das Marketingkonzept der großen Anbieter passen. Das eine ist, ich habe eine eigene Unternehmensinstanz, ich nehme mir eine KI und baue die mir sozusagen separat, technisch separat, ist natürlich teurer und aufwendiger. Oder ich mache das, was aus meiner Sicht das augenblicklich vielversprechendste ist, ich hole mir selber Know-how und nehme eine Open-Source-KI. Und die gute Nachricht ist, Open-Source kennt jeder als Software-Bauprinzip. Open-Source heißt, ich kann etwas kostenfrei verwenden, wenn ich es nicht zu sehr ändere und von einer Community gepflegte Dinge dann benutzen für meine eigenen Zwecke. Ja, das ist aufwendiger. Ja, das ist aufwendiger bei der Installation. Ja, das ist aufwendiger beim Training. Aber es sorgt dafür, dass meine Daten bei mir bleiben. Und es sorgt dafür, wenn ich es richtig mache, dass ich nicht diese 10 Millionen Dollar, was OpenAI sagt, Trainingsaufwand brauche, sondern vielleicht nur ein paar tausend Euro brauche. Warum und wieso? Weil der Anspruch von uns nicht sein kann, wenn wir was machen für unsere eigene Arbeit, der Anspruch von uns kann nicht sein, wir brauchen das ganze Internet und haben die Antwort auf alle Fragen, wie es OpenAI macht und ChatGPT, sondern wir haben vielleicht eine ganz andere Idee. Wir brauchen vielleicht nur ganz gezielt Antworten auf Fragen in unserem Bereich. Also, wie sieht's in der Bildung aus? Ja, wo gibt's Lücken in der Qualität der schulischen Ausbildung? Ja, wo sind die Hochschulen am besten aufgestellt für dieses oder jenes Thema? Wenn ich nur die Informationen in diesen Bereich da reinnehme, ist das Ganze viel, viel kleiner und geht am Ende des Tages auf so einem kleinen, in Anführungszeichen, kleinen Rechner in Zukunft demnächst gibt es von Nvidia auch Rechner, die sind quasi, die kann ich mir unter den Schreibtisch stellen und die sind trotzdem taugliche KIs für viele tausend spannende Fragen und Antworten mit eigenen Daten, mit eigenem Know-how und letztendlich natürlich mit der Open-Source-Technologie, die, und das ist wichtig, fast genauso gut ist wie die kommerziellen Sachen, nur ohne die Betriebsrisiken. Meine Damen und Herren, es gibt, wenn wir es ernst nehmen, es gibt, wenn wir es ernst meinen, es gibt, wenn wir es wirklich wollen, sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten, als uns draußen versprochen werden, sondern schaut genau hin, nutzt die Themen. Wir probieren gerade zum Beispiel, klingt furchtbar langweilig, ist aber furchtbar spannend eigentlich im Detail, weil es sich übertragen lässt auf alles andere. Wir probieren gerade mit einer Versicherung, eine KI für Versicherung. Sagen, naja, wozu braucht das? Und wir schauen ganz genau hin. Wir nehmen nur einen ganz kleinen Bereich, das ist das Thema Autoversicherung. Jeder hat ein Auto, jeder kennt das Thema Autoversicherung. und wir nehmen nur die Autohaftpflicht. Und da gibt es jede Menge Informationen, die nur diese Versicherung hat und die Branche hat. Und wir nehmen nur die Informationen aus der Versicherung, indem wir deren Mails lesen, deren Datenbestände lesen und da reinpacken. Ja, wir haben im Betriebsrat vorher gesprochen. Und packen dann und haben innerhalb von wenigen Wochen eine taugliche KI, die die meisten Fragen, die auftauchen können, die zum Beispiel ein Kundenberater hat oder sowas oder ein Endkunde oder die irgendwo auftauchen in irgendeiner Abwicklung von einem Schaden, direkt beantwortet werden können. Und das, meine Damen und Herren, ist die Zukunft für KI für uns alle. Ob wir in der Bildung sind, ob wir im Unternehmen sind oder ob wir in der öffentlichen Hand in irgendeiner Art und Weise sind. KI funktioniert so, wir haben letztendlich die kritische Masse erreicht und aus meiner Sicht wird genau das passieren. Diejenigen, die sich hier gut und spitz aufstellen und die selber sagen, okay, jetzt bin ich bereit und probiere mal was aus mit ein paar Monaten Aufwand und suche mir die richtigen Leute dafür, die werden belohnt werden. Und für alle 0815 Fragen, gehen Sie zur OpenAI, die können das auch. Schönes Beispiel noch zum Schluss. Ich habe in meiner Familie, auch wenn ich so ein bisschen aus der Art geschlagen bin, noch jede Menge Landwirte. Das heißt, meine Mutter kommt dann noch vom Bauernhof und da ist mir aufgetaucht von dem Landwirtschaftsverband, gibt es etwas, das heißt AgriGPT, alle Fragen rund um die Landwirtschaft. Also genauso wie unser System für die Versicherung, haben die was gebaut, nur zur Frage der Landwirtschaft. Jetzt verstehe ich davon zu wenig, aber ich habe mal meinen Cousin gefragt, der ist unter anderem ein prämierter Bio-Imker und habe gesagt, jetzt stell mal in deinem Bereich Fragen rein und sag mal, ob es was taugt. Und er sagt, das ist faszinierend. Das, was ich auf der Landwirtschaftsschule über Jahre gelernt habe, ist das alles drin? Und das ist super und super tauglich. Das hat ein Verband gemacht mit dem fünfstelligen Euroaufwand, haben die das probiert. Das ist im Augenblick ein Testballon, das läuft im Probebetrieb. Aber es zeigt ganz, ganz deutlich, in dem Nutzwert, da steckt eine Menge drin und ist ein schönes Beispiel dafür, was man in eurem Bereich vielleicht auch machen kann. Ja, ich kenne euren Bereich nicht, ich weiß nicht, was ihr macht, woran ihr arbeitet, wo der Engpass ist, aber das ist ein schönes Beispiel dafür, wo wir sagen, es funktioniert, es kann sein und es wird sein, weil es passiert, ob wir wollen oder nicht. Ja, weil um die Ecke rum kommen ganz andere KIs. Twitter hat jetzt auch eine KI. Ja, da sagen, oh Gott, diese ganzen Hasspostings in der KI, weiß ich nicht, wo das hinführt. Ich habe es noch nicht gesehen, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber die Ankündigung gelesen. Und ich weiß nicht, ob jemand Reddit kennt. Reddit ist das größte, die Sammlung von Online-Foren im Internet. Da gibt es zu allen Dingen, kann man da diskutieren. Also was darf eine Einbauküche kosten bis hin zu wie rüste ich ein Atomkraftwerk ab, wird da alles diskutiert. Und Reddit hat gerade alle Daten lizenziert an eine unbekannte KI-Firma. Was denn davon irgendwann auftaucht, was denn davon nützlich ist, das wissen wir alles nicht. Aber spannend ist die Entwicklung so, dass man eigentlich jede Woche sagen kann, oh wow, da ist was los. Ja, da ist was los bei den großen Anbietern sowieso. Ja, die Zahlen sind beeindruckend und jede Woche gibt es neue Erfolgsstatistiken, ganz faszinierend. Aber letztendlich ist eins wichtig und damit bin ich am Ende meiner Ausführungen für heute und möchte euch noch einen Gedanken mitgeben. Und einen Gedanken, der ein bisschen größer ist als nur das Thema KI. Der betrifft eigentlich bei allen Themen zu, aber hier sehr, sehr deutlich. Ja. Das ist hier, was man hier auf dem Tisch so schemenhaft liegen sieht, das ist die Karte von dem Skigebiet. Ja, ich weiß, es ist Skifahren, Klima und so weiter. Ich tue es trotzdem, Entschuldigung. Ja, das ist die Karte von dem Skigebiet. Da hinten sind die realen Berge. Man kann es ungefähr ahnen. Und eins ist klar, mit dieser Karte von dem Skigebiet komme ich relativ weit. Aber es ist trotzdem ein zweidimensionales, flaches Abbild von einem dreidimensionalen Ding. Das heißt, um wirklich zu wissen, wie das aussieht, muss ich da raus. Da muss ich da hin. Ja, ob ich da jetzt Skifahren gehe oder zu Fuß hinstapfe oder Schneeschuhe nehme, spielt überhaupt keine Rolle. Und das ist genau das Gleiche. Letztendlich, als ich das gesehen habe, dachte ich, wow, es ist die beste Metapher für KI ever. Wir können lange drüber reden, wir können lange drüber theoretisieren. Jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt, wenn man es noch nicht getan hat, selber mal loszulegen, selber mal ausprobieren, aus dieser Phase, ich stelle mal eine Frage und kriege eine Antwort, rauszukommen und zu schauen, wo ist in meinem Bereich ein Anwendungsfeld? Wie kann ich den möglicherweise lösen? Wie kann ich das ausprobieren, so dass es nutzbringend ist? Und da ist eine Menge Musik drin. Das ist die schönste Aufgabe, die wir haben, glaube ich, für die nächsten paar Jahre, dass wir hier mit einem ganz neuen, wunderbaren, großen Lego oder Märklin-Baukasten, was auch immer, eine neue Welt nicht nur entdecken, sondern viel wichtiger, selber bauen können. Und dabei wünsche ich Ihnen, dabei wünsche ich euch allen viel Erfolg, die richtige Motivation. Dranbleiben lohnt sich. Ihr Thomas Köhler.